Generell sind die Ansätze in der Branche, um mit KI umzugehen, sehr, sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite geht man Kooperationen ein, auf der anderen Seite setzt man auf rechtliche Konfrontation, um seine Urheberrechte zu schützen. Alles passiert in diesem Spannungsfeld. Einerseits Möglichkeiten der Effizienzsteigerung mit KI, mehr Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen, neue Geschäftsmodelle. Auf der anderen Seite die Angst um die eigenen Inhalte und die Torpedierung der eigenen Geschäftsmodelle.
Wenn ihr die vergangene Folge, also die 145. gehört habt, dann kennt ihr diese Stimme. Das ist Jacqueline Hoffmann, meine Kollegin beim Mediennetzwerk Bayern und unsere Trendexpertin. Sie hat da bei der Vorstellung der Medientrends 2025 auf den Punkt gebracht, in welchem Spannungsverhältnis die Medienbranche beim Thema KI nach wie vor steht. Einerseits können KI-Tools in der Praxis neue Möglichkeiten schaffen, beim Content, in der Vermarktung. Sie können mehr Effizienz bringen. Andererseits aber stehen ja nicht ganz unwichtige Fragen im Raum. Wie verändert es die Geschäftsmodelle von Medienhäusern, wenn die Internetsuche zum Beispiel sich immer mehr zu den KI-Chatbots hin verlagert? Und wo stehen wir eigentlich bei all den Fragen beim Urheberrecht? Das alles führt zu Unsicherheit und dazu, dass die Unternehmen in der Branche doch recht unterschiedlich dastehen, wenn es um das Thema KI geht. Und dann kommen regelmäßig natürlich immer diese neuen Entwicklungen daher, die man ja auch noch erstmal durchschauen muss, bevor man da irgendwie weiterarbeitet. So geschehen bei dem neuen heißen Scheiß, sozusagen, der KI-Welt, DeepSeek aus China. Über all das sprechen wir in dieser Folge. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann kommen wir natürlich in diesen Tagen, wir nehmen übrigens am 4. Februar auf, das kurz zur Einordnung, da kommen wir nicht an einem Thema vorbei, nämlich an DeepSeek. Alles spricht darüber, zumindest in meinem Umfeld und in der Branche, alles spricht über die chinesische KI, die ja mit so viel weniger Kosten entwickelt worden ist als die Konkurrenz von ChatGPT und Co. und diesen Anwendungen trotzdem Konkurrenz macht, auf dem gleichen oder einem ähnlichen Level zumindest arbeitet. Eine Revolution, sagen manche, in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Und genau darüber, ob es eine ist und was das bedeutet, speziell auch für die Medienbranche, wollen wir heute ein bisschen sprechen mit Jim Sengel. Der sitzt mir gegenüber. Das ist der KI-Experte der Medien Bayern GmbH. Das ist ja die Dachmarke, die hier auch über uns Medientagen drüber steht. Und wer aufmerksamer Hörer ist, weiß, Jim ist nicht zum ersten Mal zu Gast. Wir haben gerade schon festgestellt, es ist ein bisschen länger her inzwischen, aber jetzt ist er wieder da und wir reden über DeepSeek. Hallo Jim, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Lukas, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich quasi ein Comeback habe.
Das ist das größte Comeback seit, ach, ich weiß auch nicht, seit der künstlichen Intelligenz hätte ich fast gesagt, aber oh, wow. Sie war ja nicht weg. es ist ja so irgendwie, ne, die Entwicklungen sind rasend schnell, du begleitest sie sehr intensiv und sehr eng, hast dann einen sehr guten Blick drauf und hast auch in einem Gespräch, was wir mal an anderer Stelle geführt haben, mal so erzählt, in der Community der KI-Experten, dieses DeepSeek wurde da schon ein paar Tage vorher heiß diskutiert, bevor es dann so in der Öffentlichkeit aufgeschlagen ist. Bevor wir gleich ganz kurz vielleicht nochmal einordnen, was ist DeepSeek überhaupt? Was war so dein erster Gedanke, als du dir das angeschaut hast, was da aus China kommt?
Ja, das ist ganz spannend. Das kann man als kleinen Spoiler für alle sagen, die immer sagen, wenn ich mich mit KI jetzt da reinlesen muss und mich beschäftigen, ist immer so schwierig. Ich würde sagen, gut, die Hälfte der Informationen über KI läuft heutzutage über YouTube-Videos. Und das liegt nämlich daran, dass es echt eine sehr, sehr gute YouTube-Community mit KI-Videos gibt und Content-Creator, die da tolle Sachen machen. Deswegen meine Ermunterung, benutzt das. Und ich sage es deswegen, weil das war mein erster Kontakt mit DeepSeek tatsächlich. Also nicht mit DeepSeek selber, sondern mit diesem R1-Modell. Denn ich bin auf einen Livestream von einem mir sehr geliebten YouTuber, Matt Wolf, gegangen. Und der hat das live ausprobiert. Und da war es gerade einen Tag alt und dann schaue ich dem so zu und dann geht zum ersten Mal dieser Kasten auf, in dem das Modell nachdenkt. Könnt ihr jetzt nicht sehen, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht Und man sieht wirklich eins zu eins, wie das mit sich selbst spricht. Und das war selbst für mich, der jetzt schon seit einigen Jahren das verfolgt, ein besonderer Moment, einem Modell beim Denken zuzusehen. Und die Ergebnisse waren wirklich erstaunlich. Und ich glaube, so kann man es sagen, wer länger schon dabei ist und dann so ein abgespecktes Modell bei einem YouTuber auf seinem Heimrechner performen sieht, der merkt, was da vor 2 Wochen circa passiert ist. Da gab es einen richtig, richtig großen Sprung in dem, was diese Dinger können, in einem Rahmen, der nicht auf einem riesen Serverpark stattfindet, sondern bei dir zu Hause auf deinem Rechner.
Also wir arbeiten ja jetzt, würde ich sagen, zumindest viele oder die meisten wahrscheinlich auch, die zuhören, wie selbstverständlich inzwischen mit ChatGPT in unserer täglichen Arbeit, bauen das ein beim Brainstorming, bei Texten schreiben, korrigieren lassen, also all diese Basic-Arbeiten. Aber was ist genau diese Revolution, wenn du das vielleicht nochmal kurz für uns einordnest?
Man muss da, glaube ich, 2 Sachen auseinanderhalten. Also DeepSeek R1, schon mit dieser Modellnummer, erstens nicht ihr erstes Modell und zweitens, das Ding selber war nicht die Revolution. Man kann sagen, die Revolution sind die sogenannten Reasoning-Modelle, also Modelle, die nachdenken, und die kommen schon noch von OpenAI. Zumindest haben es die als erstes veröffentlicht, und das sind eben diese Modelle, die, bevor sie dir eine Antwort geben, einiges an Text rauswerfen, indem sie die Chance haben, anstatt einfach das, was als erstes kommt, das nochmal zu reflektieren. Das nennt man im Fachjargon immer Chain of Thought, also Kette der Gedanken, indem man eben versucht, so Stück für Stück sich etwas anzunähern, dann merken, oh, komme ich da richtig raus oder habe ich da einen Fehler gemacht, nochmal zurückgehen können. Und das hat man in vielen Papers schon festgestellt, also wissenschaftlichen Arbeiten, dass das wahnsinnig hilft. Und dann hat ChatGPT mit diesen O1-Modellen, das war das allererste, das zum ersten Mal in ein Modell integriert und wirklich bei Logikdingen, bei mathematischen Dingen, also bei Dingen, wo es eine objektiv richtige Antwort gibt, ganz wichtig, da sind diese Reasoning-Modelle einfach toll. So, was hat DeepSeek gemacht? Die hatten ja vorher schon Modelle wie, also V3 war eins, das kam schon Ende letzten Jahres raus, hat auch schon ziemlich gut performt, waren viele erstaunt, denn China hat, wie vielleicht der eine oder andere weiß, ziemliche Handelsbeschränkungen, was Chips betrifft. Also diese Chips, diese H100, gibt es auch die Industrielösungen, die noch viel größer sind, auf die man braucht, um diese Modelle zu trainieren, die gibt es in China nicht. Da hat die USA dafür gesorgt. Und man war dann erstaunt, wieso jetzt auf einmal so ein chinesischer Hersteller so Modelle trainiert hat, offensichtlich, die fast genauso gut sind. Da gibt es so Benchmarks, also so Tests, wo man sich anschaut, welches Modell kann was wie gut, immer die gleichen Aufgaben, und hat man dann gemerkt, doch, die können mithalten. Aber das, was vor gut 2 Wochen passiert ist, war deswegen der Knaller, weil jetzt haben sie zum ersten Mal ein Reasoning-Modell, also ein Modell, das eben mit sich selbst spricht, das sehr viel bessere Antworten liefert, herausgebracht. Das gibt es in seiner Riesenversion im Internet, so wie auch ChatGPT, also man macht sein Browserfenster auf, kann eingeben, alles wunderbar. Das gibt es jetzt aber auch, und da werden wir vielleicht später noch drauf kommen, was das Revolutionäre im Training dieser Modelle ist. Das gibt es auch als sogenannte destillierte Modelle. Die sind viel kleiner, die laufen auf einem ein bisschen stärkeren, handelsüblichen Rechner und können dort, ich würde sagen, nicht genauso gut wie O1, wenn du es über den Browser machst, aber schon ziemlich erschreckend nah dran Ergebnisse liefern mit viel weniger Stromverbrauch, fast genauso schnell, obwohl deine, in Anführungszeichen, alte Mühle das macht. Und machen es damit, das hat man ja überall gelesen, so Demokratisierung, machen damit eigentlich das für fast jeden zu Hause möglich. Wenn du das Modell runtergeladen hast, kannst du auch das Internet ausmachen, sowas zu nutzen. Und das ist schon irgendwo eine Revolution, weil das war vorher in der Qualität einfach, ich würde sagen, nicht mal im Ansatz möglich.
Jetzt haben wir ja so diese beiden Pole, ne? Also wir haben einmal die großen Tech-Unternehmen in den USA, OpenAI natürlich ganz vorneweg, aber natürlich auch Google, Meta, alle haben ja ihre eigenen Modelle trainiert, ihre eigenen großen Modelle. Und jetzt kommt da so ein chinesisches Startup, ist es ja mehr oder weniger, daher. Natürlich mit Verflechtungen auch, wie das in China natürlich, wo man da immer hinschauen muss, da reden wir vielleicht auch noch drüber. Vielleicht sogar an dieser Stelle jetzt, weil ich habe vom geschätzten Kollegen Janis Brühl in der SZ einen Kommentar gelesen, wo er gesagt hat, das ist ganz spannend, weil KI ist jetzt Geopolitik.
Oh ja.
Siehst du das auch so?
War es wahrscheinlich schon immer. Also ich finde allein den Hinweis, den ich vorher gegeben habe, diese Chip Wars, also dass man eigentlich anderen Ländern verhindert, dass die Computerchips kriegen, das hatte schon immer was mit generativer KI zu tun. Das ist auch schon Geopolitik. Aber jetzt kommt es natürlich auf die andere Seite der Inhalte oder was die eben auch nicht als Inhalte haben, diese Modelle. Ich meine, das ist ja, hat viel die Runde gemacht. Man kann mal DeepSeek im Internet oder auf der App durchaus fragen nach historischen Ereignissen der letzten 100 Jahre, die wir, sagen wir mal, im Westen in China sehr kritisch sehen, wo viele Menschen gestorben sind. Dieses Modell wird diese Fragen nicht beantworten.
Oder wenn man nach dem Status von Taiwan zum Beispiel fragt.
Oder nach dem sagen wir mal, kritisch nach dem aktuellen Führer der Einheitspartei, da wirst du keine Antwort bekommen. Das ist so. Kann jeder selber ausprobieren. Ist ganz interessant. Es geht von bis, darüber möchte ich nicht sprechen, bis Abbruch des Chats, bis so tun, als wäre das nicht geschrieben worden.
Was bedeutet das jetzt eigentlich für uns in Europa? Weil auch da gibt es ja die einen, die natürlich sagen, Entwicklung aus China, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir wissen natürlich, die Verflechtungen mit der chinesischen Regierung sind bei vielen Unternehmen natürlich eng und da ist viel Wissen, was da auch abfließt in Richtung der chinesischen Regierung. Auf der anderen Seite sehen aber auch Experten Chancen darin, dass jetzt so ein Modell entwickelt worden ist mit weniger Ressourcen und gezeigt hat, man braucht jetzt nicht unbedingt die Power, die im Silicon Valley vielleicht vorhanden ist, um solche Modelle zu entwickeln. Ist das vielleicht auch eine gute Nachricht für Europa?
Ja, da stecken zwei Sachen drin. Also das machen wir mal das Zweitere zuerst. Ja, die haben damit wirklich was öffentlich gemacht, eine neue Methode, so Modelle zu trainieren und zu betreiben, die ja jetzt alle in der Branche nachmachen können und werden. Und das war wirklich ein Sprung nach vorne. Das glaube ich wirklich, und der kommt uns ganz generell zugute, weil das ist einfach neues Wissen, das jetzt da ist, das auch alle Researcher weltweit jetzt kennen und benutzen können. Ich finde den ersten Aspekt aber ganz, ganz spannend, wenn man sich anschaut, was ist eigentlich noch passiert. Die haben ja nicht nur dieses Modell veröffentlicht. Ja? Sie haben es ja jetzt erstmal veröffentlicht bei Ihnen auf Servern, so ganz normal wie alle anderen auch. Ähnlich energiehungrig, das sehr, sehr große Modell. Aber was haben sie noch gemacht? Sie haben während den, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden TikTok offline war in den USA, genau während dieser Zeit haben sie ihr Modell veröffentlicht und sie haben es Open Source veröffentlicht. Vorsicht an dieser Stelle, schwieriger Begriff, weil Open Source würde eigentlich bedeuten, du gibst alles, was mit der Software zu tun hat, heraus. Sie haben nicht die Trainingsdaten rausgegeben, sie haben aber durchaus mit einer Lizenz ausgestattet, dass jeder das auch kommerziell benutzen darf, herausgegeben, wie die Gewichte, also Open Weights nennt man das dann, also wie dieses neuronale Netzwerk trainiert ist, und das ist so wichtig, weil mit diesen offenen Gewichten wiederum Entwickler und Entwicklerinnen jetzt selbst sehr tief diese Modelle nachtrainieren und anpassen können. Und das war wirklich, also entschuldigt mein Französisch, aber ein Mittelfinger nach Amerika, weil die gesagt haben, also wir stellen das jetzt einfach allen zur Verfügung in dem Wissen, also das ist natürlich jetzt meine Interpretation, aber ich glaube, es ist schwer, das anders zu deuten, in dem Wissen, wenn man so ein mächtiges Modell veröffentlicht, das so mit so guter Leistung auf kleinen Rechnern läuft, dann war das klar, dass das eine Kampfansage gegen all diejenigen ist, die jetzt gerade hinter Paywalls ihre Modelle verstecken. Und das war, finde ich, schon das Ding, wo ich ein bisschen meinen Hut ziehen muss und auf der anderen Seite mich aber auch immer frage, welche Motivationen standen da alle dahinter, das so zu machen. Uns insgesamt, weil das war deine Frage, kommt es uns zugute? Ja, na klar. Also auf einmal haben wir die Perspektive, finde ich auch gerade für Medienunternehmen, ein sehr performantes Modell auf wirklich kleiner Hardware laufen lassen zu können und in seine Prozesse zu integrieren. Und das ist überall da, wo du ein Reasoning-Modell brauchst, also wo es wahre Antworten gibt. Sehr spannend. Um hier gleich Wasser in den Wein zu gießen, bessere Texte schreibt so ein Modell nicht unbedingt.
Ja, aber vielleicht ist das auch gar nicht der beste Anwendungsfall für Journalisten. Da kommen wir gleich noch drauf. Und natürlich die zeitliche Nähe zu Donald Trumps Ankündigung des milliardenschweren Stargate-Projekts war natürlich auch augenfällig, würde ich sagen. Also da hatte Kollege Brühl wahrscheinlich mit seiner Aussage, KI ist jetzt sehr eindeutig Geopolitik, sicherlich auch recht. Auf jeden Fall spannend, was da passiert und wie wir da in Europa so zwischen diesen Entwicklungen irgendwie uns so entwickeln werden. Aber wir sind ja ein Podcast für Medienschaffende und du hast es jetzt ja auch schon angesprochen. Lass uns über die Möglichkeiten, über das, was für Medienschaffende denn jetzt da drin steckt, genauer sprechen. Also ich finde so die Geschichte, die du jetzt angerissen hast mit der Integration in Systeme, finde ich natürlich eine ganz spannende Frage, weil wir arbeiten ja inzwischen, oder viele, die uns zuhören, wahrscheinlich auch mit Systemen, wo ChatGPT integriert ist,
ja,
als Tool, und sicherlich hat es natürlich auch seine Vorteile. Wo siehst du denn Anwendungsfelder für DeepSeek ganz konkret?
Also ich versuche es mal so unnerdig wie möglich zu sagen.
Kannst du ruhig auch ein bisschen nerdig werden.
Und versuche die Begriffe, die ich dann verwende, auch zu erklären, ja, wenn sie dann doch ein bisschen in die Richtung gehen. Also wir gehen mal von einem Medienhaus aus, das sich schon ein bisschen auf den Weg gemacht hat und das jetzt ein paar interne Prozesse hat, in der es Schnittstellen gibt, sogenannte programmierbare Schnittstellen zu Anbietern von so Sprachmodellen. Und jetzt kann man sagen, mit DeepSeek ist auf einmal ein Modell da zu günstigen Kosten, ich werde gleich mal erzählen, wie das Verhältnis ist, in dem das eingebunden werden kann. Machen wir ein Beispiel. Wir haben ein Haus, das sagt, ich lasse mir meine Meldungen umschreiben, die ich von mir aus dem Radio erzähle oder die ich bei mir im Fernsehen in den Nachrichten habe oder die ich in meiner Zeitung schreibe. So als erst, also die dpa-Meldung kommt rein, ich schreibe sie um, dann geht es weiter an den Redakteur oder Redakteurin, die arbeiten dann damit weiter. Jetzt kann man immer sagen, wenn ich das mache, habe ich ein bisschen ein Problem mit Halluzinationen, also dass da Sachen nicht stimmen. Das kann man umgehen, indem man ein weiteres Modell dazuschaltet. Und wenn das jetzt ein Reasoning-Modell ist, dann kann man begründet davon ausgehen, dass die Qualität deutlich steigt. Was bedeutet, unter den 500 Meldungen, die ich umschreiben lasse, ist vielleicht dann noch eine dabei, die nicht stimmt oder wo ein kleiner Fehler drin ist, was vorher vielleicht ein Faktor 10 oder 20 dabei waren. Das kann in der praktischen Arbeit ganz schön viel bedeuten. Mhm. Weniger Frustration, gerade für Redakteurinnen und Redakteurinnen, weil jedes Mal, wenn das passiert, dass du einen Fehler entdeckst, denkst du dir wieder, oh, ich kann dem nicht vertrauen, ist nicht gut. Willst du eigentlich vermeiden? Geht jetzt besser? Aber könnte man sagen, wäre vorher auch schon gegangen. Es gab ja die Reasoning-Modelle schon. Jetzt kommen wir auf den Preis. Also nur mal, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wo der Unterschied liegt. Die Preise für so programmierbare Schnittstellen werden immer in Millionen Tokens, das sind in etwa Wörter, manche Wörter bestehen aus mehr als einem Token, aber so in etwa wird es gefasst. Und zu diesem Reasoning-Modell von ChatGPT, zumindest war es vor einer Woche so, haben 1 Million Tokens Input in das Modell $60 gekostet. Mhm. Ich würde jetzt gern machen, Lukas, rat mal, wie viel.
Du hast es mir schon erzählt.
Bei DeepSeek ist, genau, ich habe es dir leider schon erzählt. Also $60 Open ChatGPT 01, 22 Cent.
Also Euro Cent, ne?
Euro Cent. Also in dem Fall Dollar Cent, weil es sind $60 und 22 Dollar Cent. Das ist, also das ist ein so Missverhältnis. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Damit wird etwas so extrem viel günstiger, dass halt die Grenzkostenrechnung sich verschiebt und es einfach für ganz, ganz viele Unternehmen auf einmal lukrativ wird oder zumindest bezahlbar wird, sowas zu machen. Und ich glaube, das ist der große Gamechanger. Also jeder, der sich schon auf den Weg gemacht hat, KI in seinen Arbeitsprozess in gewisse zu integrieren, der hat jetzt ein Modell, das viel günstiger ist. Und jetzt kommt der, auch in da, Entschuldigung, meine flapsige Wortwahl, jetzt kommt der Kicker. Man kann dieses Ding eben auch auf der eigenen Hardware integrieren. Was, glaube ich, für den ein oder anderen journalistischen Use Case eine ganz interessante Perspektive aufmacht. Ja,
absolut. Gerade wenn es um die Auswertung sensibler Daten geht, zum Beispiel wenn wir an investigativen Journalismus denken, wo man viele Datenmengen auswerten gilt und solche Dinge, da ist natürlich, kann das natürlich wirklich, wirklich ein Game Changer sein, absolut. Aber die Ansätze sind ja trotzdem verschieden. Du hast es ja gerade schon, schon angekündigt. Ja. Ne? Wenn man also ganz allgemein fragt, was sind denn die Vorteile für Journalisten jeweils, dann ist, glaube ich, wichtig, über welche Anwendungsfälle wir reden.
Unbedingt.
Weil mit der so richtig kreativ, also natürlich ist ChatGPT jetzt auch nicht in dem Sinne kreativ, aber der Vereinfachheit halber sagen wir mal, Kreativität, da ist ChatGPT schon besser noch.
Ja, man muss es so sagen. Ja. Diese Reasoning-Modelle wurden ja dafür erfunden, dass man eben Logik oder Probleme für das wahre Antworten gibt, besser löst. Ja. Und man muss einfach sagen, für das bessere Stil ist fast die alte Methode ein bisschen besser. Und da kommen wir vielleicht, wenn ich das erzählen darf, dahin, was eigentlich der Unterschied war oder die krasse Idee, die DeepSeek hatte. Weil sie hatten wirklich eine besondere Idee. Das muss man einfach sagen. Sie hatten nämlich die Idee, dass sie das nicht wie bisher machen mit Modellen. Bisher ist es so, Modelle haben mehrere Stufen, in denen sie trainiert werden. Und eine ganz wichtige Stufe ist, dass sie, nachdem die erste Trainingsphase abgeschlossen ist, man ein bisschen schaut, was kommt denn aus dem Modell raus. Und dann gibt man dem Modell danach noch ganz gewünschte Antwort und Frage- und Antwortpaare und sozusagen schleift das Modell nach. Und an der Stelle hat DeepSeek was ganz Besonderes gemacht und hat gesagt, nee, das machen wir anders. Wir geben dem nicht fix vor, was ist auf Frage X die richtige Antwort Y, sondern wir belohnen das Modell dafür, dass es einen Weg findet, wie es zu einer guten Antwort kommt. Und wir geben ihm aber die Antwort überhaupt nicht vor. Und das Reinforcement Learning kennt man ehrlicherweise schon länger aus dem KI-Bereich, also auch vor generative KI, hat jetzt bei diesem Modelltrainieren dazu geführt, dass das Modell eigentlich gut geworden ist, nicht die richtige Antwort rauszugeben, sondern den richtigen Weg zur richtigen Antwort zu finden. Und das ist ein wirklicher Gamechanger. Yeah. Einer, den jetzt jeder kennt in der Branche, das werden viele andere Modelle jetzt auch machen, aber das ist nur mal zum Verständnis. Ja. Da hatten die wirklich eine sehr kreative, gute Idee. Und das ist, finde ich, eine schöne Geschichte über KI. Wir sind eigentlich noch ziemlich am Anfang dieser Technologie, auch wenn sie einem manchmal schon so krass vorkommt. Und am Anfang gibt es eben noch diese Sprünge. Also, dass wirklich Menschen eine neue Idee haben, dann in dem Fall die Ressourcen haben, sie auch mal zu testen, auch wenn ich nicht an die 5 bis 6 Millionen Dollar glaube, die das nur gekostet hat.
Das ist die andere Frage, ja.
Aber das dann testen können und dann, wenn sie merken, das funktioniert, dann auf einmal was können, nämlich zu sehr, also vergleichbar geringen Preisen, eine Wahnsinnsleistung abrufen. Und das ist irgendwie auch schön, dass es das noch gibt.
Ja, total. Was mich jetzt noch interessiert, weil wir haben jetzt, also dieses Nachdenken, da hätten Sie einfach nur meine Mathelehrerin von früher fragen müssen, die hat auch immer gesagt, der Weg zur Lösung ist mindestens genauso wichtig wie die Lösung. Also ja, für mich da gar nichts Neues an der Stelle.
Du wärst ein guter AI-Researcher
wohl. Ja, ne? So, der Lösungsweg ist doch genauso wichtig wie die Lösung am Ende. Aber das ist genau der Punkt am Ende, wo ich mich jetzt frage, ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert, bin jetzt kein Heavy-User von DeepSeek geworden in den letzten Tagen. Wie ist es denn mit den Quellen eigentlich? Man kann, ja klar, man kann DeepSeek so beim Denken zugucken und dann, gerade wenn man so irgendwie Logikzahlen oder auch Zahlenaufgaben irgendwie stellt, ich habe mal gefragt zum Beispiel, wie viele Sandkörner gibt es ungefähr auf der Welt oder sowas. Ja. Dann werden da irgendwelche Zahlen hin und her geschmissen und Rechnungen angestellt. Und das ist ganz total spannend, dabei zuzugucken. Aber ich habe natürlich jetzt nicht, ich sehe jetzt nicht, aus welcher Quelle hat sie denn diese eine Zahl da jetzt, wie viel Sandkörner es ungefähr in Europa gibt, keine Ahnung. Wie ist das mit der Quellenlage bei DeepSeek?
Das ist so schön, weil da ist DeepSeek natürlich genau das, was alle sind. Das weißt du bei gar keinem Sprachmodell. Yeah. Aber durch Perplexity, durch die neuen Funktionen bei OpenAI haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt, seit kurzem, dass die dir natürlich immer Quellen mit ausgeben und sagen, hey, wenn du da mehr wissen willst oder Ding, das kommt daher. Nochmal fürs Verständnis, ganz wichtig, all diese Modelle in ihrer ursprünglichen Form, wie sie vorhanden sind, sind auf Daten trainiert, die wir leider nicht kennen. Mhm. Es gibt so gut wie gar keine hochperformanten Modelle, wo wir genau wissen, welche Daten da reingeflossen sind. Und da sind sie sich wirklich alle gleich. Und dieses, was jetzt immer wieder kommt, und da ist Perplexity schon gut, das machen auch viele andere, dass man Quellen dazu kriegt. Auch da muss man sagen, die haben ihre Daten in ihrem Modell, die für Menschen schwer nachzuvollziehen sind, wie die da drin verarbeitet werden, und gehen dann im zweiten Schritt, reichern sie sie an mit Daten, die sie zum Beispiel aus dem Internet holen. Trotzdem bleibt der Fakt immer der, alles, was aus diesem Modell rauskommt, ist für uns Menschen als Quelle nicht nachzuvollziehen. Ja. Punkt. Und das muss man sich klar machen, dass die aber trotzdem so gut sind und so gute Leistungen haben. Das liegt daran, dass die Leute eben diese Daten sehr gut aussuchen, uns aber nicht erzählen, wie.
Ja, und das ist dann schon immer so ein bisschen auch natürlich der Knackpunkt, wenn man zum Beispiel journalistisch mit diesen Modellen arbeitet, weil ich auch dann oft den Eindruck hatte bei ChatGPT zum Beispiel, dass klar werden dann irgendwie Quellen angezeigt, aber so ein bisschen wirkt das wie so eine oberflächliche Beruhigung. Hier, wir haben dir jetzt auch mal noch einen Link als Quelle irgendwie dazu gelegt. So ist es.
Geht mir ganz ähnlich. Aber das Schöne ist, ich glaube, das muss man schon grundsätzlich verstehen, was sind denn diese Large Language Models? Das sagen immer alle, das sind Werkzeuge und das sind sie wirklich. Mhm. Man muss sich das klar machen. Deswegen bin ich überhaupt nicht bange um Journalistinnen oder um andere Berufsgruppen, weil die werden euch nur dann ersetzen, wenn euer ganzer Prozess super gestreamlined, also sehr klar ist und eine fast automatische Abfolge hat. Das ist für Leute, die in den Medien arbeiten, nicht der Fall. Ja. Es gibt ganz viele Sachen, wo dir so ein Modell nicht die ganze Antwort geben kann. Es kann dir Teilantworten geben, total gut. Du kannst zum Beispiel machen, nimm mal dein investigatives oder geh mal eine Stufe runter, sag mal, du hast einen datenjournalistischen Fall. Ja. Und du sagst jetzt wirklich, ich habe jetzt da 20, 30 Dokumente, von mir aus auch Excel-Sheets, und ich will jetzt mal einen Ersteindruck haben. Ja, ich will jetzt nicht mal initial alles lesen, um überhaupt was sagen zu können. Dann kann das richtige Tool für dich sein. Dann kannst du sogar sagen, da ist jetzt was drin, was ich spannend finde. Sag mir mal, an welchen Stellen finde ich das? Mhm. Dann ist es auch das richtige Tool. Es nimmt dir unglaublich viel Zeit ab. Aber die Stellen liest du dann selber. Ja. Und aus dem Text musst du auch selber was machen. Ja. Diese Vorstellung, ich gebe was rein, sag, was ich mir wünsche und am Schluss kommt es raus, gibt es noch nicht. Große Einschränkungen, das kann man, Lukas hat ja vorher schon gesagt, welches Datum wir heute haben. Vor zwei Tagen hat OpenAI ja etwas Neues angekündigt, wo, glaube ich, viele nachziehen werden, nämlich auch aufgepasst, der Name Deep Research.
Ein Schelm, wer so komische Sachen dabei denkt.
Und da ist der Anspruch, oder wie Sie es vorgestellt haben, schon, du gibst dem Modell wirklich lange Zeit. Da reden wir über 15 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde. Gibst eine komplexe Aufgabe, bekommst Rückfragen zu der Aufgabe, damit das Modell das richtig versteht. Und dann erarbeitet es wirklich ein sehr ausgefeiltes Ergebnis. Ich habe das selber noch nicht getestet, deswegen kann ich dazu noch keine Bewertung abgeben. Aber die Richtung wird klar. Ja. Man versucht natürlich, das zu tun. Gib mir die Daten, gib mir die komplexe Aufgabe und ich bringe dir ein Ergebnis. Ich würde aber immer noch sagen, da sind wir noch nicht. Und selbst wenn wir dann da schon mal sind, hätte ich noch ein großes Fragezeichen, ob man damit wirklich das, was heute Medien ausmacht und warum wir Lust haben, die zu konsumieren, automatisieren kann. Aber diese Zukunft ist die Zukunft.
Ja.
Wer es genau wüsste, müsste von dort kommen. Und da das, glaube ich, nicht geht, Zeitreise zumindest meines Wissens, müssen wir das wohl abwarten.
Müssen wir abwarten. Ich wiederhole nochmal, am 4. Februar, also ein paar Tage bevor dieser Podcast on air geht sozusagen, nehmen wir auf. Wer weiß, vielleicht kann man bis dahin Deep Research schon ausprobieren. Wer weiß das schon, auch hier in Europa. Ich habe es mir auch ganz kurz angeschaut. Wird spannend auf jeden Fall, was da passiert. Das war jetzt ein guter Schlusspunkt, aber weil ich es irgendwie so ganz lustig fand, das vielleicht als Endnote noch. Ich habe dann auch mal DeepSeek und ChatGPT selbst gefragt, was sie eigentlich glauben, was die Vor- und Nachteile für Medienschaffende bei der Nutzung jeweils des anderen Tools sind. Das ist ganz lustig, weil bei DeepSeek relativ neutral, fand ich, jetzt in meinen Augen, die Vorteile von ChatGPT genannt wurden, was vor allem so Kreativität und Texte, Erstellung und so, das hat DeepSeek relativ realistisch eingeschätzt, dass ChatGPT dafür wohl ganz gut ist. ChatGPT wiederum, nach den Vorteilen von DeepSeek gefragt, hat sehr darauf rumgeritten, dass das ein chinesisches Tool ist und vor allem immer gesagt, das ist bestimmt für chinesische Journalisten, ist das bestimmt ganz gut und wenn man in dem Sprachraum in China unterwegs ist, wegen der Sprache und der kulturellen Eigenheiten und so, probiert das mal aus, ich fand es wirklich lustig, also ich habe es jetzt nicht krass geprompt, ich habe einfach die Frage gestellt, also klar, mit ein bisschen mehr Prompten werden da sicherlich vielleicht auch ähnlichere Ergebnisse rausgekommen am Ende, aber einfach nur die Frage gestellt, was ist das der Vorteil des jeweils anderen Modells, fand ich ganz, ganz lustig irgendwie.
Es ist nett, erfährt man was über die Modelle. Ich würde aber sagen, wenn einen diese Frage wirklich interessiert, dann wäre es aber schlauer, man redet zum Beispiel mit jemandem wie dem Lukas, weil da, ganz ehrlich, die Anwendungsperspektive ist viel interessanter. Ja. Und das ist auch so schön, da sieht man auch die Limitierung von solchen Modellen. Die können natürlich total schlecht das abbilden, was die Erfahrung eines Menschen betrifft. Und zum Glück sind noch die allermeisten Journalisten und Journalistinnen Menschen. Und die Nützlichkeit von Tools hängt zum einen natürlich von deinem Wissen ab, aber vom anderen auch wirklich sehr, sehr stark von deiner Einschätzung. Ich würde sogar so weit gehen, du kannst das allerperformanteste Tool zur Verfügung haben, wenn du nicht den Anwendungsfall für dich siehst oder auch keine Lust hast, damit zu arbeiten, dann bringt es dir einfach auch nichts. Und auch das ist meine Botschaft an die Leute da draußen. Klar, ich finde, jeder sollte das benutzen, kennen und sich damit beschäftigen. Wenn ihr aber für euch merkt, das ist nicht euer Ding oder der Use Case passt nicht, nicht über Gebühr sich selber zwingen, sondern eher das im Hinterkopf behalten, weil der Use Case kommt schon mal. Und jetzt zitiere ich einen guten Freund von mir, den wir hier auch kennen. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal im Podcast war, der Gregor Schmalzried.
Ja, war er.
Der hat immer einen, finde ich, sehr tollen Case, der immer jedem sofort eingeht. Und zwar benutzt mal diese Reasoning-Modelle. Er macht es immer mit O1 von ChatGPT. Benutzt die mal, um eure Terminkalender-Probleme oder sowas wie, ich habe ein Turnier mit 15 Mannschaften, jede soll gegen jede spielen und so weiter. So ein Problem gebt da mal rein. Da werdet ihr umfallen, was da für gute Antworten rauskommen. Und wenn man eben so Einsatzpläne, Vertretungspläne oder so macht, das kann das meistens auf Anhieb. Und wenn man dann noch irgendeine kleine Veränderung will, sagt, ach, der Martin hat an dem Tag doch keine Zeit oder von 3 bis 4 mag er nicht so gern arbeiten, dann drückt man auf Enter und kriegt 20 Sekunden später das angepasste Ergebnis. Das ist einfach eine Art zu arbeiten. Das ist wundervoll. Und das kann man im Privaten so oft brauchen.
Ja. Also auch da der Appell von Gregor Schmalz-Ried, einfach mal ausprobieren, auch für solche, auch für private Anwendungsfälle. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig, in welcher Folge er zu Gast war, aber ich weiß, dass es eine der meistgehörten Folgen bei uns war mit Gregor. Deswegen werden es viele wahrscheinlich wissen, dass er da war. Lieber Jim, vielen, vielen Dank für deine Einordnung, gerade auch aus der Sicht von Medienschaffenden, was jetzt da gerade mit DeepSeek eigentlich so passiert und einen auch kleinen Vorausschau, was da wohl wahrscheinlich noch kommen mag. Lieber Jim, vielen, vielen Dank.
Danke, hat viel Spaß gemacht.
Nach dem Ausflug in die Welt der neuesten KI-Entwicklungen schauen wir wieder auf den konkreten Umgang mit KI in der Medienbranche aktuell. Meine Kollegin Petra Schwegler kennt diese Branche wie kaum sonst jemand, würde ich sagen, und hat einen realistischen Blick darauf, wie KI, so jetzt nach dem ersten großen Hype, eingesetzt wird.
Die Skepsis herrscht ja nicht nur bei den Anbietern, sondern die herrscht ja auch ganz klar bei den Nutzenden. Da gibt es ja ganz viele Studien auch dazu. Und das ist schon so, dass Verlage und auch Menschen, mit denen wir sprechen, tatsächlich auch ganz klar sagen, ja, es wird so eine Art Gütesiegel geben für das Menschgemachte, für das, was tatsächlich noch in einem kreativen Prozess in den Redaktionen entsteht. Und das können wir ganz anders vermarkten. Und es ist auch tatsächlich so, wenn man auf die praktische Arbeit der Verlage guckt, die KI einsetzen, nutzen das entweder ganz klar im Vertrieb, im Hintergrund, zur Datenanalyse, wie wir auch vorher auf das Beispiel jetzt auch mal aus dem Audiobereich gehört haben von 7One Audio, es wird sehr, sehr viel analysiert, um Dinge darzustellen. Und die klassische generative KI wird in Verlagen tatsächlich, finde ich jetzt gar nicht so großartig bisher, für große Stücke eingesetzt. Man merkt, es ist halt eine Tickerfunktion und so. Und das, was hinter der Paywall steckt, ist tatsächlich meistens noch kluge Meinung, kluge Analyse, die in den Redaktionen von Menschen geschaffen werden.
Petra beobachtet neben viel Neugier und dem Willen, KI zu nutzen und auszuprobieren, also auch eine gewisse Skepsis. Und die nimmt auch Thorsten Schmiege wahr, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Und der hat das beim Trend-Event des Mediennetzwerk so ausgeführt.
Eine Studie oder mehrere Studien, die sich mit dem Thema KI beschäftigen, fragen dann auch immer sozusagen die Anwender, woran liegt es, wenn ihr KI noch nicht oder irgendwie gar nicht anwenden wollt? Und da gibt es immer zwei, Hemmnisse. Das eine ist Rechtsunsicherheit, gerade bei einem Unternehmen. Wenn sie KI einsetzen, dürfen sie das überhaupt, haften sie wie auch immer. Und das andere ist tatsächlich sozusagen dieses Vertrauen, das fehlt in die KI. Mhm. Und das ist ganz spannend, dass natürlich, und da blicke ich jetzt auch nochmal in die USA, es war ja ein Streit zwischen den großen Tech-Unternehmen. Die einen sagen, wir brauchen unbedingt Regulierung und die anderen sagen, es braucht gar keine Regulierung. Ja. Aus meiner Sicht, wenn man das alles mal zusammenführt, sagt, also irgendwo liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte. Es braucht Leitplanken. Wir müssen aufpassen, dass so eine Innovation natürlich nicht abwirkt. Also es darf jetzt nicht irgendwie technologiefeindlich sein. Aber ich glaube, es macht schon Sinn. Und das würde mich auch tatsächlich interessieren. Die großen Regulierungsskeptiker bei dem Thema, die müssen auch eigentlich ein Interesse haben, dass es Rechtssicherheit gibt. Ja, dass sie wirklich dann auch sagen können, also wenn ihr das anwendet, dann gibt es keine Haftungsrisiken. Und dann würde umgekehrt, glaube ich, auch das Vertrauen in KI oder auch in die sichere Anwendung von KI steigen. Also insofern ist das Thema an der Stelle, kommt bei uns immer an, wir brauchen Regulierung, die allerdings ermöglicht und nicht die sozusagen abwirkt.
Und wie das in der Praxis aussehen kann, da gibt es auch schon Fälle, von denen Dr. Schmiege auch berichten konnte.
Wir haben ja schon Anwendungsfälle. Also wir haben vor kurzem auch im Medienrat der BLM einen Zulassungsfall von einem KI-Radio vorgelegt bekommen. Und dann wird einem erstmal bewusst, es ist erstmal eine Technologie. Die Grundprinzipien von Medienregulierung, die sind ja nicht ausgehebelt. Und dann geht es um so ganz, ganz einfache Fragen wie, wie kannst du als Medienurheber oder Medienunternehmen noch gewährleisten, dass unter deinem Namen nicht irgendwelche komischen Sachen verbreitet werden? Ne? Kannst du die Verantwortung nur übernehmen? Wie wirkt sich der Einsatz von KI auf die Vielfalt aus? Ja? Wird das auf einmal dann total irgendwie so ein Mainstream oder sehr einseitig? Ja? Und das letzte große Thema, und da schließt sich der Kreis auch ein bisschen wieder mit dem Nutzervertrauen. Wir wissen aus Umfragen, dass sozusagen die generative KI im Radio dann kein Problem ist für viele Menschen, wenn sie denn transparent gemacht ist. Die Leute wollen nicht belogen werden, die wollen wissen, da steckt eine KI dahinter. Und das sind so eigentlich die drei Dinge, die wir intensiv angeprüft haben. Ja, wie hält es mit der Verantwortung? Ist die Vielfalt sozusagen ausgehebelt oder wie wirkt sich das aus? Und wie machst du das transparent? Und wenn man diese drei Dinge durchprüft, ja, dann kann man zu dem Ergebnis kommen, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das funktioniert, das ist auch medienrechtlich kein Problem.
Neben den medienrechtlichen Fragen gibt es auch die Sorge um etablierte Geschäftsmodelle in der Medienbranche, vor allem wenn sich die Internetsuche durch KI wandeln wird. Die KI-Antwortmaschinen, wie man sie nennen kann, das ist ein Trend, der die nächsten Jahre prägen wird. Das weiß Trendexpertin Jacqueline Hoffmann.
Es gibt aber natürlich noch ein weiteres Thema, das unsere Suchgewohnheiten schrittweise verändert. Und das sind natürlich die KI-Suchmaschinen oder vielmehr Antwortmaschinen. Sie werden immer besser, beliebter. Der Vorteil liegt auf der Hand. Wir kriegen eine fertig kuratierte Antwort serviert und müssen uns nicht durch Links nochmal klicken, wo wir dann wirklich das finden, was wir suchen. Hier setzen die bekannten KI-Größen, wie wir sie hier auf dem Chart schon sehen, die Google-Suche zunehmend unter Druck. Aber ja, Google zieht auf vielen Ebenen nach, kann man ja aktuell beobachten, auch was speziell das Thema Google Search angeht. Der CEO Sundar Pichai hat für dieses Jahr hier tiefgreifende KI-gestützte Optimierungen für die Google Search angekündigt. Und es geht hier um die Einführung eines KI-Modus, wo man eben auch ganz direkt zu KI-generierten Antworten kommt. Ähnlich einfach, wie wenn man jetzt auf Google Maps geht oder die Bildersuche und ähnliches. Ja, für die Medienhäuser heißen diese Veränderungen, dass ihre Reichweitenmodelle ja schrittweise in Frage gestellt werden könnten. Die beruhen auf großen Teilen auf der Sichtbarkeit in den klassischen Suchmaschinen, allen voran natürlich Google. Und ja, aktuell noch kein Grund zur Panik. Google behält hier noch seine Vorreiterrolle. Aber es schadet nicht, sich hier schon ein bisschen auf diese Entwicklungen einzustellen. Eine Strategie dafür könnten zum Beispiel Kooperationen mit KI-Suchmaschinen sein. RTL und der Spiegel kooperieren zum Beispiel schon mit Perplexity. Der Spiegel ist auch dabei, diese Kooperation in diesem Jahr noch weiter auszubauen. Ein weiteres Beispiel sind die Apotheker-Umschau und die dpa, die mit YouCom eine Kooperation verkündet haben im letzten Jahr.
YouCom, das ist übrigens ein Unternehmen, das einen chatbasierten KI-Assistenten anbietet und das von dem bekannten deutschen KI-Forscher Richard Socher mitgegründet wurde. Jacqueline hat ja in dem O-Ton gerade erwähnt, dass unter anderem die Apothekenumschau mit YouCom kooperiert und dort, genauer gesagt beim Wort- und Bildverlag, der hinter der Apothekenumschau steht, da ist Erik Kubitz, der Head of AI, und der hat beim Mediennetzwerk Trend Event erzählt, wie er auf solche Kooperationen mit den KI-Anbietern blickt.
Mit der einen Hand kooperieren, mit der anderen vielleicht auch konkurrieren. Mit You.com konkurrieren wir im Prinzip an gar keiner Stelle, weil wir uns gegenseitig auch unterstützen. Wir reden viel miteinander, wir lernen von denen, die lernen von uns. Da gibt es schon einiges, da gibt es sehr viel, was sehr gut ist. Vom Grundsatz her halte ich es vielleicht nicht für die schlaueste Idee oder nicht die beste Idee, die mir zuallererst einfallen würde, ist, wenn ich sage, Mensch, KI, nimm doch meine ganzen Inhalte und nimm die zu Lernzwecken und antworte darauf, weil wenn ich irgendwie höre pro Buch 5.000 Euro, was ist dann? Dann habe ich den Kanal eigentlich schon vollgestopft. Was wir halt tatsächlich machen, ist auch, machen wir noch andere Kooperationen, dass wir sagen, komm doch zu uns, wir haben sehr viel Inhalt, der kann in neue Formen auch gegossen werden und dafür ist die KI ein sehr gutes und ein sehr, sehr stabiles Werkzeug auch. Aber das Wissen von anderen zu füttern oder auch das Wissen von anderen zu nutzen, halte ich für Verlage vielleicht gerade momentan noch nicht die beste Idee.
Bisher haben wir ja vor allem über die KI-Chatbots geredet, die die Internetsuche verändern und Geschäftsmodelle auf den Kopf stellen könnten. Ein Trend, der darüber hinausgeht, der ebenfalls das Potenzial hat, die Arbeit in der Medienbranche auf den Kopf zu stellen, das sind die sogenannten AI-Agents.
Anders als einfach nur KI-Chatbots, die Co-Piloten, die wir so kennen, können KI-Agenten ganze Aufgaben autonom lösen, die verschiedenen Arbeitsschritte und auch Entscheidungen im Prozess dann auch selbstständig treffen. Das ist in etwa mit dem Begriff gemeint. Der Begriff AI Agents ist aber keineswegs geschützt und ich glaube, es lohnt sich auch manchmal da ein bisschen genauer hinzuschauen, ob es ein Marketing-Buzzword sein soll, mit dem man innovativ dastehen möchte oder ja, nicht überall, wo Agent drauf ist, ist auch Agent drin und manchmal hat man schon einen Agent gebaut und weiß es noch gar nicht, weil man mehrere KI-Assistenten miteinander kombiniert hat. Ja, ein spannendes Thema, viel Bewegung drin. Das Rennen der Tech-Riesen bei dem Thema hat natürlich längst begonnen. Microsoft zum Beispiel positioniert sich für dieses Jahr als Vorreiter in Sachen KI-Agenten-Ökosystem. Hier noch ein KI-Agent zum Zuschauen sozusagen. Viele kennen ihn vielleicht schon. Er ist von der US-Firma Anthropic. Das ist das Sprachmodell Claude in der Version 3.5 Sonnet. Und das kann hier quasi die Bedienung eines Computers ganz selbstständig übernehmen und so ein Formular ausfüllen. Das sieht man hier ganz auf der rechten Seite. In der Mitte sieht man, wie eben das Sprachmodell auf die verschiedenen Datenquellen, die es eben dafür braucht, automatisch zugreift, Datenbanken, Tabellen etc. Ein Prompt genügt, um das alles in Gang zu setzen. Ja, wann und wie schnell wir alle solche Tools wirklich zur Hand haben werden, wird sich zeigen. Die Zahlen in den Tech and Media Trend Predictions von Deloitte, die sehen jetzt eher nicht so überwältigend aus. 15% der Entscheidungen im Arbeitsalltag sollen zukünftig von AI-Agents getroffen werden, das aber auch erst in 2028. Im kommenden Jahr werden ein Viertel der Unternehmen KI-Agents einsetzen, allerdings nur die, die bereits KI nutzen. Also auch nochmal eine Einschränkung dabei. Bis 2028 sollen es dann immerhin schon die Hälfte dieser KI-affinen Unternehmen sein. Ippen Digital will auch den Einsatz von KI-Agenten in den Redaktionen vorantreiben. Chefredakteur Markus Knall sieht das insbesondere als Chance, um den Lokaljournalismus zu stärken.
Auf den Aspekt der Chancen für Medienhäuser, da weist auch Erik Kubitz vom Wort- und Bildverlag hin.
Tatsächlich ist es so, dass die Agenten jetzt natürlich echt ein Hype-Thema sind, weil gerade auch nichts anderes da war. AGI hat man gerade ausdiskutiert gehabt. Jetzt kommt wieder ein bisschen AGI in die Welt, die man vielleicht auch nicht zwingend braucht, weil Menschen haben wir ja schon. Ich habe den Eindruck, dass da halt tatsächlich ein bisschen eine Sau durchs Dorf getrieben wird, die aber, wenn wir ein Jahr weiterdenken und wenn die KIs noch ein bisschen mehr gelernt haben, mit der Welt da draußen umzugehen, die dann auch wirklich ein Gamechanger sein können, weil es ist so stumpf, ein Modell etwas zu fragen und du kriegst eine Antwort. Fertig. Das ist stumpf und das wird nicht das Ende der Entwicklung sein, wie es genau aussehen wird, ob die dann nachher Agenten heißen oder vielleicht irgendeinen anderen Namen bekommen, aber dass wir Prozesse stufig abarbeiten und die schlaue Intelligenz kooperiert mit Dingen, die da draußen sind, das liegt eigentlich auf der Hand. Und es bietet uns übrigens als Medienschaffenden auch eine ganz große Chance, weil wir möchten am Ende des Tages zumindest mal vielleicht auch gegen Geld, vielleicht auch gegen was auch immer, von diesen Agenten abgefragt werden können, damit, und da ist vielleicht die Frage, was können wir auf unserer Seite dafür tun, dass die Agenten dann nachher auch bei uns zugreifen.
KI-Agenten, die neue Internetsuche, die voranschreitende Geopolitisierung der KI-Entwicklung durch DeepSeek. Ja, das war ein wilder Ritt durch die wilde Welt der künstlichen Intelligenz, würde ich sagen. Und sicher auch nicht die letzte hier bei This is Media Now. So viel steht, glaube ich, fest. Wer sich die ganzen Diskussionen beim Trend-Event des Mediennetzwerk Bayern, aus dem wir ja heute einige O-Töne gehört haben, nochmal anschauen möchte und nachlesen möchte, was da noch so besprochen wurde, dem empfehle ich einen Blick in die Shownotes. Da findet ihr nämlich den Link dorthin. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.